Wähle Niederrhein. Der Talk am Sonntag.
Mein Name ist Raf Alhamdan und ich kann euch sagen, ich war ganz schön aufgeregt vor dieser Talksendung heute. Denn das Thema, das wir besprechen, das hat's wirklich in sich. Denn die Polizei in Krefeld hat eine neue Ermittlungsgruppe gegründet. Diese Gruppe, die soll im Kampf gegen sexuellen Kindesmissbrauch helfen. EG Stylian nennt sich die Ermittlergruppe. Geleitet wird sie von Kriminalhauptkommissar Thomas Inger, der jetzt auch bei mir zu Gast im Studio ist. Hallo Herr Inger.
Alle Freunde haben dann.
Ja, schön, dass Sie da sind, dass Sie es geschafft haben und vor allem wirklich großen Dank dafür, dass Sie sich die Zeit nehmen, dass die Polizei in Krefeld sagt, okay, wir werden dieses Interview machen, wir möchten über dieses Thema sprechen. Die Polizeipräsidentin Christine Früchte ist, soweit ich das jetzt auch mitbekomme, jemand, der sehr hinter diesem Thema steht und das vorantreiben möchte. Aber vielleicht erzählen Sie uns einmal ganz kurz, was genau macht die EG Stylian eigentlich?
Also wir kümmern uns tatsächlich um alle Delikte, die irgendwo im Zusammenhang mit dem Kindesmissbrauch stehen. Das sind zum einen die Delikte des klassischen Kindesmissbrauchs, aber auch die mit Kindesmissbrauchsabbildung. Also wenn Bilder von Kindern in sexualisierter Pose hochgeladen werden und dann abrufbar sind.
Ja, jetzt denkt sich der ein oder andere da draußen von euch, mein Gott, warum reden die an so einem schönen Sonntag über so ein hartes Thema? Aber, und das kann ich wirklich sagen, nach einiger Zeit, nachdem ich mich mit diesem Thema auseinandergesetzt habe, ist es unglaublich wichtig, darüber zu reden. Für mich war es unheimlich wichtig zu verstehen, wie Sie eigentlich arbeiten und wie Ihr Team arbeitet. Deswegen freue ich mich darauf, dass Sie uns so ein bisschen Einblick geben und uns vielleicht auch ein bisschen erklären können, was wir zusammen als Gesellschaft eigentlich tun müssen, wie wachsam wir sein müssen, um auf solche Dinge eben aufmerksam machen zu können. Herr Inger, was mich auch lange Zeit beschäftigt hat, ist die Frage, ist das Netz, also das Internet, künftig eins der wohl wichtigsten Reviere für Sie? Denn eins muss man sagen, Abbildungen von Kindesmissbrauch, die findet man natürlich auch online.
Natürlich ist das Internet eine große Plattform für die Veröffentlichung oder für den Tausch, fürs Hochladen von Missbrauchsabbildungen. Nichtsdestotrotz muss man sich aber auch die Frage stellen, wo finden diese Missbräuche statt? Also die finden ja irgendwo in einem, ich will sagen, stillen Kämmerlein statt, wo irgendjemand diese Bilder erstellt und wo diesen Kindern unendliches Leid angetan wird. Aber natürlich sind wir im Netz unterwegs und versuchen da nach diesen Bildern zu suchen.
Jetzt ist diese Ermittlungsgruppe noch sehr jung, noch sehr frisch sozusagen. Ich weiß, dass Sie weitaus mehr als 70 Fälle aktuell parallel bearbeiten. Aber allzu riesig ist die Ermittlergruppe auch nicht. Ich glaube, Sie sind insgesamt 12 Männer und Frauen sozusagen, ja?
Genau, da haben Sie recht. Also wir sollen 13 werden. Wir sind Väter, Mütter, wir sind Frauen und Männer, wir sind Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte und auch Angestellte. Wir versuchen mit diesem Team schlagkräftig aufzutauchen, also dass wir tatsächlich versuchen, dem gerecht zu werden. Und Krefeld ist jetzt kein Hotspot. Nicht, dass der Hörer jetzt denkt, in Krefeld wäre irgendwas Besonderes passiert. Ich glaube, wenn man das gesamtpolitisch sieht und auch die meisten werden mitbekommen haben, was in Lüchte passiert ist und in Münster passiert ist. Und das gibt es natürlich auch in so einer ähnlichen Form natürlich in Krefeld.
Zumindest ist es ja auch fast schon beruhigend zu wissen, dass eben nach diesen schlimmen Missbrauchskomplexen, die in Nordrhein-Westfalen großes Thema waren, also Bergisch Gladbach oder eben Lüchte als Beispiel, ist es doch ganz gut zu wissen, dass die Polizei jetzt auch gerade in Krefeld sich sagt, okay, wir müssen da einen Fokus drauf legen. Das kann sogar Behördenschwerpunkt sein. Warum sind Sie eigentlich der richtige Mann, um diese Gruppe zu leiten? Ich muss dazu sagen, Sie haben diesen Job oder diese Ermittlungsgruppe, die es jetzt neu gibt. Es ist jetzt nicht so, dass Sie das auch erst seit kurzem machen. Haben sich schon lange beschäftigt mit solchen Fällen.
Also ich bin 39 Jahre Polizeibeamter und seit über 20 Jahren in dem Bereich der sexuellen Gewaltdelikte also tätig. Ich habe sowohl im Ermittlungsbereich gearbeitet, als auch in der Fortbildung für Kriminalbeamtinnen und Beamte. Bin also sehr tief mit dem Thema verbunden und für mich ist das tatsächlich eine Herzensangelegenheit, das jetzt auch leiten zu dürfen, weil der Schutz von Kindern und Jugendlichen ist halt eine Sache, die wir tatsächlich als Gesellschaft betreiben müssen und auch die Polizei hat da ihren Teil zu beizutragen und deswegen besonders gerne mache ich das.
Mhm. Umso schöner ist es, dass ich ehrlich gesagt auch das Gefühl habe, ich muss keine Angst haben vor den Fragen, die ich irgendwie selber stelle oder die mir so aufkommen. Sie machen es einem wirklich leicht, über dieses Thema zu sprechen. Aber vielleicht erklären Sie mir ganz kurz, wie eigentlich so ein typischer Arbeitsalltag, wenn es den überhaupt geben kann in so einer Ermittlungsgruppe, wie er aussieht. Was muss man machen? Starten Sie morgens früh mit dem Kaffee dann in den Tag und setzen sich dahin? Oder sagen Sie, unser Arbeitsablauf ist komplett anders und jeden Tag vielleicht auch anders?
Also ein Kaffee, der ist schon mal okay, wer den trinken mag.
Den kriegen auch Sie, ja.
Dankeschön. Also wir versuchen uns natürlich morgens zu besprechen. Wir sind ja auch eingeschränkt von der Zeit, nur im Dienst. Und es kann durchaus sein, dass in der Zeit, wo wir nicht jetzt da waren, also sprich während die Kriminalwache, der Kriminaldauerdienst da tätig ist, Dinge angezeigt worden sind, dass wir morgens gucken, was gibt's an aktuellen Einträgen, gibt es aktuell nötige Ermittlungen, die wir jetzt angehen müssen, oder wir arbeiten an den Fällen, die uns schon bekannt sind, natürlich weiter. Und das ist sehr individuell. Im Bereich der Missbrauchsabbildung bedeutet das natürlich, dass wir sehr große Datenmengen auswerten müssen, weil die Zielrichtung und der Hintergrund ist natürlich immer zu gucken, gibt es da einen gegebenenfalls andauernden oder gerade passierenden Missbrauch, den wir vielleicht erkennen können, Personen erkennen können.
Räume vielleicht auch, Zimmer, Gegenstände?
Ja, auch Räume oder Zimmer oder Gegenstände, woran wir dann festmachen könnten, wo das gegebenenfalls stattfindet, um da neue Ermittlungsansätze zu finden. Also das ist jeder Tag ist natürlich ein Stück weit, dass wir versuchen, mit einem Update morgens zusammen zu beginnen und dann individuell in den einzelnen Bereichen dann tätig werden.
Ich stelle mir das unglaublich hart vor und sehr schwer, zur Arbeit zu fahren. Vielleicht sogar mit der Sorge, okay, was könnte da für ein Fall auf mich oder auf uns warten? Was ist da heute zu tun? Wie belastend ist es oder anders gefragt, wie wichtig ist es, um professionell zu arbeiten, auch gewissermaßen ein bisschen Distanz sich zu bewahren?
Also ich glaube, ein wesentlicher Punkt ist natürlich, dass man mit der nötigen Empathie und mit dem nötigen Einfühlungsvermögen an diese Fälle herangeht. Das sind Schicksale von kleinen Menschen, von jungen Menschen in aller Regel, die Hilfe brauchen. Und wir sind, glaube ich, ein wesentlicher Bestandteil dessen, dass man Hilfe da auch in der Situation bekommen kann. Ja, es ist natürlich belastend. Das wäre jetzt auch nicht richtig, wenn man das verleugnen würde. Und ich habe da immer Respekt vor meinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die jeden Tag sich dem neu stellen. Und wir versuchen natürlich, uns da auch darauf vorzubereiten, indem man, wie in anderen Professionen auch, mit Supervision, mit Team-Supervision diesen Thematiken Herr zu werden. Und ich glaube, das Wesentliche ist, dass wir ein Team sind, im Team kann jeder mit jedem über alles sprechen und jeder hat auch ein Stück weit eine Verantwortung für den anderen, um so ein bisschen zu gucken, wie geht's dem, und dass man sich über diese nicht natürlichen Vorgänge, weil es ist nicht normal, was da passiert, mit dem sie zu tun haben, dass man sich darüber austauscht und nicht alleine und dann mit den Dingen alleine nach Hause fährt.
Jetzt haben Sie vorhin ja schon erzählt, Sie machen das schon einige Jahrzehnte, diesen Job. Würden Sie sagen, da hat sich im Umgang miteinander und auch wenn es darum geht, was bieten wir Polizisten an, Ermittlern an, um sie zu unterstützen bei ihrer Arbeit? Hat sich da Ihrer Meinung nach auch einiges schon getan?
Ja, also ich denke, es gab immer diese Teamgeschichten, dass man untereinander sich mit den Kolleginnen und Kollegen ausgetauscht hat. Nur ich glaube, mittlerweile ist anerkannt und auch angekommen in der Gesellschaft und auch in der Politik, dass es wichtig ist, dass man auch die Ermittler, die ganz nah dran sind, nicht alleine lässt mit diesen Thematiken. Es gibt mittlerweile psychosoziale Unterstützung. Das heißt, wir machen Gruppensupervision, wir machen Einzelsupervision. Und im Bedarfsfall würde man auch darauf reagieren können, wenn da irgendwo ein Fall wäre, der einem vielleicht besonders nahe geht, wo man mal drüber sprechen muss.
Also da können wir schon mal froh sein drüber, dass den Beamten, die diesen harten und aber auch sehr wichtigen Job machen, die Hilfe zukommt, die sie dann auch brauchen oder die sie eben möchten. Also da scheint die Kommunikation ja sehr, sehr gut zu funktionieren. Und ohnehin glaube ich auch, dass wenn man an solchen Fällen arbeitet, der Zusammenhalt auch ein bisschen, ja vielleicht ein bisschen stärker ist oder dass das persönliche Miteinander unter solchen Kollegen nochmal ein bisschen stärker ist. Ist das nur eine These oder habe ich damit schon recht?
Also ich glaube, im Polizeiberuf ist Teamfähigkeit schon und auch Teambildung eine ganz wichtige Thematik. Und ich glaube, wir sind eng beieinander. Und es ist mir persönlich auch wichtig, dass jeder die Chance hat, sich da mitzuteilen und dass wir aufeinander ein Stück weit auch Acht geben.
Mhm. Das ist wichtig. Aber wie schwer ist es für diese Ermittlungsgruppe, Leute zu finden, die sagen, ich möchte das machen und ich möchte daran mitarbeiten? Ich kann mir vorstellen, das ist nicht ganz so einfach. Und die Bewerbungen, die liegen jetzt nicht haufenweise auf Ihrem Tisch.
Ja, ich glaube, da treffen Sie den Nagel auf den Kopf. Dem muss man sich natürlich auch stellen. Also sprich, dass man sich das selber zutraut. Es hängt natürlich immer damit zusammen, sich selber mal erproben und sich das anzugucken und dann zu sagen, ich kann das. Ich kenne viele Kollegen, die schwerwiegende Delikte bearbeiten, wie Mord und Totschlag, die mir dann aber sagen, Thomas, tut mir leid, aber das möchte ich nicht machen, das kann ich nicht.
Mhm. Ja. Es ist ja auch wichtig und verantwortungsvoll, ehrlich zu sein, ne? Und zu sagen, oh Gott, ich weiß nicht, ob ich mir das so zutrauen kann.
Ja, Reflexion und Selbstachtung und Selbstbeachtung ist natürlich ein wesentlicher Bestandteil eines professionellen Arbeitens. Nur wenn ich mich selber vernünftig einschätzen kann, kann ich auch eine Leistung abgeben, die allen hilft. Mhm. Also ich muss schon auf mich selbst Acht geben und es wäre natürlich auch hilfreich, wenn das Team und auch der Partner, die Partnerin damit einbezogen werden dürfen.
Mhm. Darüber habe ich zum Beispiel gar nicht nachgedacht, ne? Dass man eben sagt, da muss halt wirklich jeder mit einbezogen werden und man muss sich vielleicht auch ein bisschen Rückhalt irgendwie holen, aus dem eigenen privaten Kreis natürlich auch. Ich möchte aber noch auf eine Sache zurückkommen, und das gebe ich offen zu, die ich tatsächlich sehr spannend finde und ich komme mir manchmal ein bisschen komisch vor, über Spannung zu reden oder dass ich etwas aufregend oder eben, dass ich da sehr neugierig bin, aber es ist tatsächlich so. Sie haben natürlich auch mit riesigen Datenmengen zu kämpfen und Sie müssen sich da möglicherweise ja Terabyte-Größen anschauen, die ich gar nicht umfassen kann, die ich gar nicht richtig beschreiben kann, weil sie eben so groß sind. Erschlägt es einen manchmal, denkt man sich, oh mein Gott, jetzt habe ich hier so einen kleinen USB-Stick meinetwegen und ich weiß, darauf sind möglicherweise hunderte oder tausende Videos und Fotos. Wie genau läuft so eine Auswertung ab? Wie muss ich mir das vorstellen? Sitzen Sie am PC und gucken sich in Ruhe jedes Foto oder vielleicht auch jedes Video an? Machen Sie das alleine?
Also in der Tat ist es tatsächlich so, dass wir das vor dem Computer machen. Die Sachen sind, die wir bekommen, natürlich irgendwo forensisch aufbereitet. Mhm. Und mittlerweile ist es eigentlich Standard, dass die auf den Server beim Landeskriminalamt hochgeladen werden.
Das heißt, die werden sozusagen gesichert, damit nichts verloren geht.
Genau, damit nicht jemand nachher sagen kann, ah, das ist verändert worden oder ist es was verloren gegangen. Das sind ja auch Lehren, die man natürlich aus Lüchte oder anderen Ermittlungsverfahren gezogen hat. Ja, aber dann ist tatsächlich die Aufgabe des Ermittlers, der Ermittlerin, diese Bilder zu sichten. Und da haben Sie recht, das sind teilweise Tausende, Hunderttausende, Millionen Bilder in Einzelfällen sicher. Und man muss versuchen, die zu sortieren. Mhm. Gegebenenfalls auch, dass man sagt, das ist jetzt eine Missbrauchsabbildung. Dann werden die besonders gekennzeichnet. Weil am Ende ist ja die Aufgabe nicht, dass wir das nur für Selbstzweck machen, sondern wir wollen ja die Straftat nachweisen können, um zu sagen, da ist ein Mensch, der hat hunderte Bilder gesammelt, die kinderpornografischen Inhalte sind, also Missbrauchsabbildungen von Kindern darstellen, um dann auch zu gucken, dass die Justiz da den Weg in Gang setzen kann, um in einer Gerichtsverhandlung das dann auch zu bewerten.
Mhm. Das bedeutet, Sie schauen sich dieses Material an und kennzeichnen sozusagen Material, das möglicherweise oder das vielleicht sogar offensichtlich auf Missbrauch hindeutet. Mhm. Wird das weitergegeben? Wird das verschickt? Wie geht man dann weiter damit um?
Also letztlich habe ich es gerade versucht zu erklären. Die Staatsanwaltschaft ist ja derjenige oder das Organ, das letztlich die Anklage erheben darf und auch wird, die bekommen das von uns in Sonderbänden. Zum Teil bekommen die das ausgedruckt, wenn das einzelne Bilder sind. Ansonsten bekommen die auf anderen Datenträgern das zur Verfügung gestellt. Da werden die dann tätig werden, um letztlich dann den justiziellen Weg da weiter zu beschreiben.
Wenn man über solche Datenmengen spricht, kommt man nicht drum herum, auch über das Thema Datenschutz zum Beispiel zu sprechen. Oder auch das viel diskutierte Thema der Vorratsdatenspeicherung. Jetzt kann ich mir natürlich vorstellen, wenn man so ein Ermittler ist, ist man möglicherweise sogar zwiegespalten, weil am Ende des Tages, und das muss man sagen, ist das oder dürfte das ja wohl der wichtigste Beweis sein, wenn es dann später eben darum geht, Leute festzusetzen, bestimmten Menschen auch nochmal auf die Schliche zu kommen, Tätern auf die Schliche zu kommen. Wie hinderlich ist diese Diskussion und wie sehr müssten wir uns eigentlich eher darauf konzentrieren, solche Datenmengen zu finden und auszuwerten?
Also ich glaube, in der letzten Zeit, insbesondere wenn man den Gesetzgeber betrachtet, der ist schon tätig geworden. Mhm. Vielleicht muss nicht jeder das wissen, aber seit dem 1.7. gab es nochmal eine Verschärfung der Strafrechtsnormen.
Ja.
Gerade im Bereich der Missbrauchsfortbildung sind wir jetzt sehr schnell dabei, dass es über Verbrechenstatbestände geht. Das heißt, dass da eine Mindestfreiheitsstrafe von einem Jahr draufsteht, was das natürlich auch letztlich für denjenigen, der es macht, eigentlich als Abschreckung dienen sollte. Und das ist auch ja eigentlich der Ziel des Gesetzgebers, diese Abschreckung herzustellen.
Mhm.
Und ich glaube auch, dass der Gesetzgeber das erkannt hat und dafür jetzt auch natürlich rechtliche Maßnahmen besser ermöglichen will, damit die Polizei und die Ermittlungsbehörden da auch tätig werden können.
Mhm. Die Frage, die sich natürlich mir dann auch stellt, ist, was können wir als Gesellschaft tun? Was müssen wir tun, um vielleicht auch auf diese Fälle, ich will fast schon sagen, aufmerksam zu machen? Ich will damit nicht implizieren, dass wir Fälle kennen und sie nicht weiterreichen an die Polizei, aber was können wir ganz konkret tun? Denn gerade bei diesem Thema fühlt man sich irgendwie auch total machtlos.
Also ich glaube, Machtlosigkeit ist natürlich ein Gefühl, was viele Menschen damit haben. Ich glaube, das Wesentlichste ist, dass man die Kinder stark macht. Also dass man den Kindern die Gelegenheit gibt, sich an Vertrauenspersonen, das kann der Lehrer, das kann die Erzieherin sein, das kann aber die Onkel, der Tante, der Freund, die Freundin, die Oma sein.
Mhm.
Also dass die Gelegenheit gegeben wird, dass man den Kindern das Gehör schenkt, weil es gibt nicht so dieses eindeutigste Missbrauchssyndrom oder Zeichen dafür, dass man es von außen erkennen kann. Da gehört ganz oft dazu, dass die Kinder die Möglichkeit bekommen, sich jemandem anzuvertrauen.
Mhm. Das heißt also Aufklärung, das ganze Thema überhaupt zu besprechen, ein Kind auch sensibel zu machen, ist natürlich sehr wichtig. Und weil wir eben gerade über die Kinder und natürlich auch über Schüler letztendlich gesprochen haben, habe ich mich auch gefragt, inwieweit Ihre Arbeit auch dadurch erschwert wird, dass dadurch, dass wir alle sehr gut vernetzt sind, ja, durch Messenger, durch sowas wie WhatsApp auf dem Handy und sowas, wie schwierig ist es da, den Durchblick zu behalten und dann auch zu unterscheiden zwischen jemandem, der mit voller Absicht sozusagen bestimmtes Material auf einem Handy oder auf einem PC hat und vielleicht Kindern aus einer Schule, die über irgendwelche skurrilen WhatsApp-Gruppen sich da Quatsch hin und her schicken. Das ist mit Sicherheit ein großes Thema auch bei Ihnen.
Ja, das ist ein großes Thema. Also das hängt mit der Medienkompetenz zusammen. Natürlich ist jedes Elternteil daran interessiert, dass sein Kind erreichbar ist in einer gewissen Form, aber bringt auch mit, dass tatsächlich die Eltern sich mit dem beschäftigen sollten, was ihre Kinder da mit ihren Smartphones anstellen. Weil genauso wie sie es gerade dargestellt haben, ist es, das macht uns tatsächlich viel Arbeit. Und was noch viel schlimmer ist, der Missbrauchstatbestand, der dadurch erfüllt wird, aber dieses Versenden von Missbrauchsabbildung ist ein Verbrechenstatbestand.
Das ist vielen gar nicht so klar,
nee,
ne?
Nee, das ist zum 1.7. jetzt geändert worden durch den Gesetzgeber. Und wenn Kinder vielleicht noch nicht mal aus diesem Besitzwillen heraus, also jetzt irgendwas zu haben, sondern irgendjemand stellt was ein, man leitet es weiter. Aber das geht auch damit einher, dass die Eltern oder auch die Jugendlichen darüber und Kinder darüber aufgeklärt werden sollten, dass nur persönliche Freunde tatsächlich jemanden zu einer anderen Messenger-Gruppe hinzuladen dürfen, weil das ist auch ein Problem, wenn man gar nicht weiß, dass man irgendwo hinzugefügt wird, dann ist es schwierig und nachher muss man dann trotzdem im Rahmen der Ermittlungen gucken, wann ist da jemand beigetreten, hat die überhaupt aktiv da was gemacht, also es stellt schon eine Menge an Arbeit da und ich glaube, der vielleicht verhinderbar wäre, wenn man im Detail ein bisschen drüber nachdenken und auch aufklären würde. Und
ja,
das ist auch ein Punkt, den wir als Polizei uns auf die Fahne geschrieben haben. Aber Sie wissen, Corona hat nicht alles immer einfacher gemacht für uns alle. Wir sind natürlich bemüht und das macht unser polizeilicher oder kriminalpolizeilicher Opferschutz. Wir gehen auch in die Schulen rein und versuchen da die Kinder und Jugendlichen und auch die Lehrer darüber aufzuklären, dass man da verantwortungsvoll mit umgehen muss.
Wissen Sie, als wir vorab natürlich auch schon das eine oder andere Gespräch geführt haben, ist mir auch bewusst geworden, ich zum Beispiel nutze privat WhatsApp und jeder, der mir ein Bild oder ein Video schickt, der kann das tun und es landet automatisch auf meinem Handy im Speicher. Ich habe nie darüber nachgedacht, dass ich letztendlich ein Gerät besitze, auf dem Dinge landen könnten, ja, die eine strafrechtliche Relevanz dann haben. Ich glaube, wenn Sie gerade über das Thema Medienkompetenz sprechen, ist das etwas, was gerade in der Schule auf jeden Fall auf die Agenda gehört und worüber geredet werden sollte, denn gerade das kennt man ja auch so ein bisschen, ne? Es gibt diverse WhatsApp-Gruppen jetzt, um WhatsApp als Beispiel zu nehmen, auch unter Kids und Schülern. Und denen, genauso wie mir, war ja auch lange Zeit höchstwahrscheinlich gar nicht bewusst, dass das eben strafrechtlich Relevanz hat, auch wenn du es selber nicht verschickst oder haben wolltest.
Ja.
Wenn so etwas Schlimmes auf einem Handy oder einem PC landet, dann hast du es. Und dann müssen sie ja Arbeitszeit investieren, um das alles aufzudröseln.
Also das bedeutet im Ermittlungsfall natürlich, dass wir uns damit beschäftigen und dass wir dann gegebenenfalls auch mal bei der Familie klopfen oder klingeln und sagen, wir haben einen Durchsuchungsbeschluss und wir müssten mal gucken, ob das Smartphone, der PC oder was ich was, der Laptop, da ist, den wir dann mitnehmen und den bringen wir nicht morgen wieder zurück. Also das ist sicherlich auch nochmal unangenehm und natürlich steckt da immer die Frage hinter, wollte derjenige das tatsächlich besitzen oder hat das einfach nur bekommen? Nur da ist einfach der Ermittlungsgedanke, das kann man nicht erkennen von außen. Man kann vielleicht nur feststellen, da hat jemand sowas. Und glauben Sie mir, die Gesetze in den Vereinigten Staaten sind dann nochmal anders und bieten dann noch mehr Möglichkeiten.
Und deutlich härter sind sie auch.
Ja, und da kommen bei all den Dingen, die über irgendeinen Messenger-Dienst irgendwohin gelandet sind oder geladen werden, die tauchen da irgendwann auf, weil da sind die sozialen Netzwerkbetreiber verpflichtet, dass der NCMEC, National Crime of Exploited and Missing Children, also für das eine nationale Stelle für vermisste und ausgenutzte Kinder, das zu melden. Und das kommt auch hier in Deutschland an, weil die meisten Netzbetreiber oder Provider sind halt amerikanisch und kommen da auf.
Ja, gerade wenn wir auch über große Unternehmen sprechen, wie eben Google, wie eben Facebook, selbstverständlich Instagram. Ich bin sehr gespannt auch, wie sich das entwickeln wird, weil das Internet, das ist jetzt kein Neuland mehr und vor allem wird es ja auch in Zukunft hoffentlich natürlich weiter existieren und wir müssen uns ja auf solche Dinge ja auch wappnen und die Zukunft, wir wissen gar nicht, wie das alles dann künftig aussehen könnte und inwieweit dann auch Ermittlungen in die Länge gezogen werden müssten. Wie wichtig ist für Sie ein Gespräch zu führen mit Eltern? Haben Sie das Gefühl, Eltern sind bei diesem Thema sehr nervös oder angespannt oder vielleicht sogar so eine Scham, dass man sagt, okay, über solche Dinge will ich mit meinem Kind gar nicht erst reden? Also macht das die Aufklärung schwieriger?
Also ich glaube, das ist natürlich ein natürlicher Reflex, dass man sagt, so nah möchte ich so ein Thema, das ist ja nicht was mit Freude oder mit Spaß belastet ist oder behaftet ist, sondern das ist ja ein sehr ernstes Thema und sehr sensibel und eigentlich möchte man seine Kinder beschützen, also das kann ich schon nachvollziehen. Nur es hat natürlich auch einen wesentlichen Aspekt. Ich als Elternteil trage eine Verantwortung für meine Kinder und ich habe das vorhin mal angesprochen, Medienkompetenz den Kindern mit an die Hand zu geben, wäre sehr wünschenswert. Mhm. Das kann man nicht immer nur sagen, die gehen in die Schule und das werden die in der Schule schon mitbekommen. In der Schule haben die andere Probleme auch zu bearbeiten.
Ja. Vielleicht haben Sie ja, weil ich ja auch weiß, dass Sie mit Kindern natürlich auch sprechen, auch das ist ja eine Ihrer Aufgaben. Das heißt, Sie wissen ganz genau, wie mit Menschen umzugehen ist, die vielleicht nicht jede einzelne Information hören oder kriegen sollten. Was kann ich als Lehrer, als Tante, als Mutter, als Vater, als große Schwester vielleicht tun? Wie gehe ich mit diesem Thema um, um das einem jüngeren Kind oder einem kleinen Kind beizubringen? Sage ich einfach, okay, wenn du in der Schule bist, keiner darf dich auf dies und jenes ansprechen oder wenn du so und so berührt wirst oder angefasst wirst, gehst du sofort damit zum Lehrer oder wie mache ich das am besten? Wie verpacke ich das?
Also ich glaube, eine persönliche Integrität zu bewahren ist natürlich eine Kernsache, eine Kernbotschaft, dass man den Kindern sagen muss, dein Körper ist deiner und es hat da keiner Recht, in irgendeiner Form übergriffig zu werden. Und wenn das so kommt, dann sicherlich zu der nächsten Aufsichtsperson zu gehen und auch sich an die Eltern zu wenden. Natürlich auch, wenn es in der Schule passiert, dann den Lehrerinnen und Lehrern das mitzuteilen. Ich glaube, das ist eine Botschaft, die man jedem mitgeben darf.
Wir machen eine ganz kleine Verschnaufpause. Wir spielen jetzt einen Song von Tom Gregory River und danach sprechen wir ein bisschen konkreter über Sie ganz persönlich und auch darüber, wie Sie eigentlich mit dieser Art von Arbeit umgehen, wie vielleicht auch Ihr Umkreis damit umgeht und was für eine Belastung da möglicherweise auf einen warten könnte. Denn, und das fand ich auch sehr spannend, in dieser Ermittlergruppe sind ja nicht nur Polizisten oder Beamte, sondern eben auch regierungsangestellte Menschen, die vielleicht sich sehr gut im IT-Bereich auskennen. Denn darum geht es natürlich auch. Sprechen wir gleich noch ein bisschen ausführlicher drüber. Vorher für euch noch ein Song von Tom Gregory, River, hier bei Welle Niederrhein. Und herzlich willkommen zurück zum Welle Niederrhein-Talk. Heute mit einem sehr, sehr, sehr besonderen Thema. Ich habe euch das heute Morgen ja schon erzählt. Das ist ein Thema, was mich jetzt die letzte Zeit sehr beschäftigt hat. Und ich gebe zu, ich war sehr gespannt auf diesen Talk, den ich führe mit Thomas Inger. Er ist Kriminalhauptkommissar. Er ist auch der Leiter der neuen Ermittlungsgruppe Stylian. Und diese Ermittlungsgruppe, die kümmert sich um die Bekämpfung des Kindesmissbrauchs. Herr Inger, wir haben jetzt gerade eben schon darüber gesprochen, dass diese neue Ermittlungsgruppe hier in Krefeld aufgestellt wurde, dass sie hier die Arbeit aufgenommen hat. Ich glaube, das ist was sehr Besonderes, ne? Dass man diese Ermittlungsgruppe einrichten konnte. Und ich frage mich, warum ausgerechnet hier bei uns in Krefeld, also in Anführungsstrichen, warum haben wir hier das Glück, dass die Polizei sich in diesem Umfang mit diesem Thema beschäftigen kann?
Also ich glaube, da kann man natürlich die Delikte, die in Lüchte passiert sind, die Vorfälle zum einen nehmen. Auf der anderen Seite sind die Sachen ja versucht worden, auch aufzuarbeiten. Und da gab es eine Stabsstelle beim Landeskriminalamt, wo maßgeblich auch unsere und meine Polizeipräsidentin, die Frau Früchte, gearbeitet und daran beteiligt gewesen ist. Und die trägt dieses Thema natürlich mit. Und für sie war immer wichtig, und ich glaube, das hat denselben Stellenwert wie bei mir auch, dass wir den Schutz von Kindern und Jugendlichen einfach gewährleisten müssen. Und das ist eine ganz besondere Sache, dass wir als Behörde Krefeld jetzt sagen, wir nehmen das als nicht nur eine Sache, die die Kriminalpolizei betrifft, sondern das ist ein gesamtbehördliches Projekt, was wir machen. Das ist unser Behördenziel, der Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexuellen Missbrauchshandlungen. Und ich bin da sehr dankbar für, dass wir das in der Form machen dürfen und können. Und wie gesagt, wir haben ganz viele Menschen, die uns unterstützen. Das ist das Jugendamt, die möchte ich auch erwähnen. Mit denen arbeiten wir ganz eng zusammen. Mhm. Und auch natürlich mit der Staatsanwaltschaft und ganz vielen anderen Institutionen.
Und hier jetzt auch mit der Öffentlichkeit. Und das finde ich auch sehr, sehr wichtig, weil das so ein Thema ist. Man weiß nicht richtig, wie man es anspricht, was man vielleicht selber falsch macht. Und Sie haben uns jetzt gerade eben schon in der letzten halben Stunde viele Einblicke auch gegeben, auch über komplexe Themenbereiche, sage ich mal, die einem nicht direkt einfallen. Beispielsweise, wie wichtig das ist, mit den eigenen Kindern zu sprechen. Nicht nur, weil sie ja möglicherweise mal Opfer von Misshandlungen werden könnten, sondern viel eher, um eben Medienkompetenz zu vermitteln und auch zu erklären, das ist hier kein Spaß, wenn mal auf WhatsApp in so einem WhatsApp-Chat irgendwie komische Bilder oder Videos rumgereicht werden, sondern das kann auch eben Tatbestand sein. Wir wollen aber natürlich auch über etwas sprechen, das bin sehr gespannt darauf, inwieweit Sie da einen kleinen Einblick geben können. Ich möchte nämlich auch natürlich so ein bisschen schauen, wie geht es Ihnen persönlich? Wie geht ein Polizist oder ein Ermittler damit um, wenn er diese Art von Arbeit macht? Sie haben Kinder, ist das richtig?
Ja, habe ich. Ja.
Wie schwer ist es, obwohl man selber Vater ist, diesen Job zu machen?
Also ich glaube schon, dass das mit den persönlichen Resilienzfaktoren, also was der Einzelne so mitbringt an Widerstandsfähigkeit, zu tun hat. Ich habe mich diesem Bereich immer gut gefühlt, wenn man das so sagen darf, und dass das jetzt einer vielleicht falsch versteht, aber das kam mir immer entgegen. Ich habe gerne mit Kindern auch gearbeitet, das heißt, den Kindern auch zu helfen. Also für mich war das jetzt sicherlich immer eine Herausforderung, aber eine, die auch möglich ist.
Also es ist vielleicht dann doch nicht ganz so schwer, abends das eigene Kind ins Bett zu bringen, nach einem Tag, der einen vielleicht aufgewühlt hat? Oder macht man es vielleicht gerade besonders, weil man Kinder hat?
Also ich glaube schon, dass ganz wesentlich ist, dass man eine persönliche und eine professionelle Distanz zu seinem, was man bearbeitet, macht. Auch derjenige, der auf einer Palliativstation oder irgendwo anders in einem Krankenhaus arbeitet, der muss auch nach Hause gehen können. Mhm. Und es ist wesentlich, dass man über die Dinge vielleicht nachdenkt, sich reflektiert und versucht, die nach Möglichkeit auf der Arbeit zu lassen. Oder halt auch mal, wenn es sein muss, mit einem Partner, einer Partnerin, wenn das geht, zu Hause über Sachen zu sprechen, die einen vielleicht doch noch ein bisschen mehr da tangiert haben. Mhm. Aber meine Kinder sind mittlerweile groß und ich muss sie nicht mehr ins Bett bringen. Die hören jetzt, glaube ich, auch zu. Also hallo, ihr drei. Ich glaube, das geht trotzdem. Ich habe das immer sehr gerne gemacht.
Mhm. Und trotzdem gibt es ja auch bei der Polizei gerade auch für die Ermittlungsgruppe eine besondere Hilfe. Also man weiß da auch, wenn man Teil der Gruppe ist, ich habe Möglichkeiten, ich kann mich an meine Kollegen wenden. Ich habe Chancen, Dinge auch aufzuarbeiten. Wie genau funktioniert das? Was konkret bietet man der Polizei, den Ermittlern eigentlich bei Ihnen an Hilfestellung?
Also zum einen ist natürlich immer die Option A, zu mir zu kommen, mit mir als dem Chef darüber zu sprechen, aber auch natürlich mit seinem Büropartner, seiner Büropartnerin. Aber darüber hinaus gibt es natürlich auch professionelle Anlaufstellen. Es gibt eine psychosoziale Unterstützung, die ist beim Landesamt für Aus- und Fortbildung in Münster beheimatet. Da kann man sich immer dran wenden. Da gibt es verpflichtende Termine auch. Wir arbeiten auch zusammen als Team, eine Gruppensupervision, wo wir über Abläufe und Dinge, die vielleicht nicht so gut gelaufen sind, einfach uns mal austauschen, damit wir das vielleicht beim nächsten Mal besser machen können, uns abstellen können. Mhm. Also es gibt immer die Möglichkeit, wenn was Akutes wäre, im Team zu sprechen. Oder halt darüber hinaus auch natürlich sich professionelle Hilfe zu holen. Und ich weiß, dass sowohl meine Polizeipräsidentin da immer für ansprechbar wäre, wenn da irgendwas wäre.
Mhm. Was ja auch nur verständlich wäre. Ich wundere mich sowieso und frage mich die ganze Zeit, wie kann man höchstwahrscheinlich auch über einen längeren Zeitraum diese Aufgabe erfüllen? Und das ist ja auch sehr wichtig, dass man das machen kann, ne? Und dass man sagt, okay, ich fühle mich stark genug, um mich nicht nur mit diesen Bildern auseinanderzusetzen, sondern eben vielleicht auch sogar die Gespräche mit den Kindern zu finden. Denn das müssen sie ja auch noch tun. Also das frage ich mich auch. Wie geht man auf ein Kind zu, von dem man weiß, es hat schlimmste Misshandlungen erlebt?
Also ich glaube, wesentlich ist, dass das Kind das Gefühl bekommen muss, dass der Ermittler, die Ermittlerin, mit dem es jetzt da sprechen kann, das auch aushalten kann.
Mhm.
Ich vergleiche das immer, wenn Sie ein persönliches Problem haben und Sie möchten eine psychologische Hilfe in Anspruch nehmen, dann erwarten Sie auch, dass der Psychologe, die Psychologin das aushält und nicht in Tränen ausbricht, sondern dass die Gegebenheit einfach nur mal da ist für dieses Kind, auch gefühlt. Ich glaube schon, dass man das spüren kann, ob da ein Draht zwischen Ermittlerinnen und Ermittlern und dem Kind ist und dass das Kind die Möglichkeit hat, das dann auch loszulassen und zu sagen.
Mm. Wir sprechen natürlich oft über das Kind, ja, über das potenzielle Opfer. Und mir ist, bevor ich mit Ihnen gesprochen habe, gar nicht so bewusst gewesen, wie viele Schicksalsschläge eigentlich mit in Anführungsstrichen einer einzigen Gewalttat oder vielleicht auch mehrere natürlich, einhergehen. Da stehen Eltern hinter, da stehen Geschwister hinter, Freunde, Klassenkameraden, Lehrer. Und mit Sicherheit werden sich viele dann vielleicht auch fragen, mein Gott, warum habe ich das nicht gesehen? Warum habe ich das nicht gespürt? Habe ich vielleicht was falsch gemacht? Das sind ja alles Dinge, über die denkt man natürlich in der Form nicht nach, aber die dürften Sie ja dann sogar vielleicht hautnah miterleben. Was für Fragen stellen Ihnen Menschen, die auf irgendeine Art und Weise mit so einer Situation konfrontiert sind?
Also Sie haben jetzt vorhin mal eine Frage gestellt, kann man das erkennen irgendwie? Ich glaube, es gibt sicherlich mal Anzeichen, die darauf hindeuten könnten, aber das sind keine absoluten Zeichen, die darauf hindeuten müssen. Mhm. Also es ist so vielfältig. Sicherlich können sich Kinder einnässen wieder, obwohl die trocken waren, aber das muss jetzt kein Missbrauchssymbol dafür sein oder ein Zeichen, dass es so ist. Die Fragen, die Menschen dann an uns stellen, gehen ja so weit, dass man denen vielleicht sogar Hilfe anbieten muss, dass man sagt, hier ist nachdem wir das strafrechtlich halt betrachten, auch eine psychologische Betreuung.
Ach, das heißt, Sie sind nicht nur in Anführungsstrichen eine Ermittlergruppe, sondern wenn dann auch der Bedarf da ist oder zum Beispiel Eltern oder Geschwister von einem Opfer das Gespräch zu Ihnen suchen, haben Sie schon da den ein oder anderen Hinweis, wie es für diese Familie womöglich weitergehen könnte? Also das geben Sie den Leuten auch mit an die Hand?
Ja, wir arbeiten eng mit dem Opferschutz zusammen. Das heißt, wir haben eine eigene Dienststelle, die da auch ansprechbar ist, die sicherlich den Kontakt eher zu weiteren Institutionen oder Ansprechmöglichkeiten für betroffene Personen da bieten kann und den Weg aufzeigen. Mhm. Ich muss da ehrlich sein, dass wir natürlich mit den Ermittlungen stark eingebunden sind. Und
was ja auch gut ist so.
Ja, und nicht bis in die letzte Schraube dann tatsächlich da weiterhelfen können. Aber dafür gibt es tatsächlich eine Dienststelle, die dann auch die Kontakte vermittelt oder selbstständig da.
Ja, als jemand, der ja nicht bei der Polizei arbeitet, ist für mich das alles ja dann auch Polizei, ne? Und ob Sie jetzt konkret mir helfen oder das ein Kollege tut von einer anderen Dienststelle, das ist ja dann, glaube ich, auch nicht relevant. Wichtig ist ja nur, dass man sozusagen mit dem Schicksal dann nicht wieder nach Hause geschickt wird und man weiß zumindest, okay, da gab es diese Ermittlergruppe oder diese Ermittlungsgruppe und die hat daran gearbeitet und vielleicht kann ich denen ja nochmal diese Frage stellen oder eben die Polizei, die mir die Möglichkeiten oder die Kontakte vielleicht auch an die Hand gibt. Eine Frage, die ich mir auch gestellt habe, die ein bisschen vielleicht auch mir unangenehm war, um ehrlich zu sein, ist, leiden Sie manchmal an Flashbacks oder ist das etwas, was Sie so beschäftigt, also dass Sie so durch den Alltag gehen und dass Sie dann irgendwelche Bilder oder Situationen oder Schicksalsschläge einfach vor Augen geführt kriegen?
Also ich kann das jetzt nur für mich selbst persönlich beantworten. Also ich habe nicht das, dass ich da Flashbacks habe.
Mhm.
Es kann schon mal sein in der Situation, dass das einen natürlich berührt, wenn da einem etwas geschildert wird, was vielleicht mit normalem Menschenverstand nicht nachvollziehbar ist, wie in der Situation gewesen ist. Aber Flashbacks habe ich jetzt nicht. Das ist natürlich ein Teil dessen, wie verarbeite ich das?
Ja.
Wie kann ich damit umgehen, dass ich auch ein normales Leben außerhalb der Polizei führen darf und kann?
Sie sind oder Sie klingen wie die perfekte Besetzung für diese Aufgabe und für diesen Job, denn Sie haben irgendwie eine sehr angenehme Art, mit einem darüber zu reden, aber Sie wirken jetzt auch nicht irgendwie, ich sag jetzt mal, zu sensibel, wenn ich das so sagen darf, um diese Aufgabe zu meistern. Wie wichtig ist eben genau das, also dass man sagt, okay, wir brauchen Leute, die sich uns anschließen, die diese Arbeit ertragen können und Menschen, die sagen können, ich kann gut damit leben und ich kann mich einfach auf diese Aufgabe konzentrieren.
Also natürlich ist es wichtig, dass man empathisch ist, dass man sich da einbringen kann, etwas nachvollziehen kann. Ich muss nicht mitleiden, das muss ich jetzt nicht, sondern da kommt wieder diese professionelle Distanz ein Stück weit, weil ich muss, Emotionalität behindert eigentlich immer eine Kognitivität, also dass ich dann kognitiv vernünftig agieren kann. Und wir sind immer auf der Suche nach Verstärkung und jeder Polizeibeamte, der vielleicht, oder Polizeibeamtin, die heute zuhört, nehmen wir gerne, also es gibt bei uns die Möglichkeit auch zu hospitieren. Dass wir, ich habe das vorhin mal angesprochen, dass wir ein gesamtbehördliches Projekt da gestartet haben und möchte da auch Danke sagen für alle die, die sich bereit erklärt haben. Wir haben jetzt schon einige, die bei uns dann mindestens für ein halbes Jahr gucken, ob denen das zusagt und wir brauchen aber auch diese Unterstützung.
Wissen Sie, was ich so spannend finde? Oft ist das ja so, dass gut, die Polizei macht jetzt etwas, ne? Und gut, die machen das schon irgendwie. Ich habe ehrlich gesagt sogar so zum ersten Mal den Eindruck, dass sie die Augen aufhaben, auch in Bezug auf Menschen, die jetzt nicht unbedingt eine, in Anführungsstrichen, Karriere bei der Polizei gemacht haben, sondern Menschen, die sagen, ich komme zum Beispiel aus dem IT-Bereich oder ich habe schon in dieser Gruppe mitgearbeitet oder bin spezialisiert auf dies und jenes. Sie wirken auf mich so, als seien sie nicht so, ich sag mal, eingeschränkt und sind ganz offen mit dem Ziel einfach, diese Arbeit zu machen und vielleicht auch, ja, vielleicht sogar ein bisschen anders an die Dinge heranzugehen.
Also ich habe immer die Einstellung, dass jeder seine Kompetenz mitbringt und wir jeden Einzelnen da mit abholen dürfen, wo er sich befindet. Und nur als Team kriegen wir das vernünftig zusammen hin. Und wir haben ja auch IT-Spezialisten bei der Polizei und wir haben jemanden auch bei uns im Team, die bringt Kompetenzen mit, die ich als Polizeibeamter gar nicht habe. Mhm. Und ich brauche die aber und die ist ganz wichtig, diese Person und jede Person in meinem Team oder in unserem Team ist wichtig, weil jeder ist individuell und jeder bringt ein Stück weit irgendwas anderes mit und es in dem ganzen, großen Ganzen wird da eine vernünftige Sache draus. Und wie gesagt, wir sind alle unterschiedlich.
Gibt es Erfolgsmomente?
Ja, die haben sie natürlich. Wenn sie
die
sagen,
werden natürlich nicht so gefeiert, ne? Wie wenn man jetzt einen Pokal, weiß ich nicht, als Fußballverein irgendwie gewinnt, weil das Thema bleibt trotzdem natürlich schwer und das Schicksal bleibt.
Ja, also sie haben Erfolgserlebnisse, wenn sie sagen, sie haben da jetzt viel gefunden beispielsweise oder sie können dann einen Missbrauch einfach unterbinden. Das ist ja so eigentlich die Königsdisziplin, dass man sagt, ich kann erkennen, ich habe etwas sichergestellt und identifiziere dann noch vielleicht eine andere Person und dieses Leid hört jetzt auf irgendwann. Das ist schon gigantisch.
Was ich so interessant finde, ist oft, wenn ich an diese Art von Arbeit denke oder wenn ich mir das so vorstelle, stelle ich mir vor, dass man einfach große Datenmengen hat, Fotos, Videos und das ist halt etwas, was passiert ist, etwas, was man nicht mehr verhindern kann oder beenden kann. Ich habe nicht darüber nachgedacht, dass diese Menschen, die diese ja gewaltvollen Dinge tun, womöglich nach wie vor aktiv sind. Also das macht ja auch nochmal deutlich, wie wichtig die Aktualität ist und auch das schnelle Handeln.
Ja, also das ist ja eigentlich so das oberste Ziel, dass man versucht, so schnell wie möglich, was manchmal nicht so einfach ist, wenn man die großen Datenmengen sich anschaut, aber vielleicht auch über andere Ermittlungsmöglichkeiten, über Anhörungen von Kindern, Vernehmungen, zu ermitteln, ob es noch Hinweise auf andere Kinder gibt, die da oder auch Jugendliche, die da betroffen sind. Also das ist schon wichtig. Das ist so ein neues Wort, was auch wieder geprägt ist bei all diesen Ermittlungen, ist der Gefahrenüberhang, dass wir immer drauf gucken, gibt es aktuell irgendein Kind, irgendeine Person, die besonders gefährdet ist, wo wir noch schneller handeln müssen, wo wir noch eher gucken müssen, dass wir da ja helfen im Grunde.
Aber das ist, glaube ich, auch wichtig nochmal zu erwähnen und zu wissen, das sind jetzt nicht in Anführungsstrichen Cold Cases, die man bearbeitet. Also okay, wir gucken uns jetzt mal an, was hier für Taten geschehen sind, sondern wir schauen auch, ob das jemand sein könnte, der nach wie vor aktiv ist. Was ich mich auch gefragt habe, wenn Sie sich Material anschauen, auf was für Hinweise achten Sie? Also um zum Beispiel zu erkennen, wo passiert das? Gerade das, was ich da auf dem Video sehe oder was hat womöglich dieses Kind für Kleidung an? Was für eine Sprache wird möglicherweise gesprochen? Auf was müssen Sie dann da so alles achten?
Also das ist ja sehr unterschiedlich, wo das Material jetzt auch herkommt letztlich. Ne? Also wenn da wir über Fälle sprechen, wo jemand tatsächlich viele Dinge sammelt, die er sich irgendwo aus dem Internet gezogen hat, ist das sicherlich noch ein anderes Herangehen, als wenn ich jetzt davon ausgehe, ich habe da durchsucht bei dieser Person, habe gesehen, wie der lebt, weiß, wie es da aussieht und achte jetzt darauf, erkenne ich so eine Person wieder, die da handelt, ob es der Beschuldigte ist oder ob es jetzt auch eins oder mehrere Kinder sind. Also man achtet auf viele Sachen. Also natürlich gehört es auch dazu, dass man versucht, Tatorte zu lokalisieren. Mhm. Und da gibt es halt verschiedene Möglichkeiten, wie man das auch machen kann. Also wir sind schon gehalten bei der Auswertung da mit offenen Augen. Und das macht es ja auch manchmal schwieriger, wenn Sie sich ganz viele Bilder anschauen. Sie gucken die ganz genau an, weil Sie sagen möchten, kann ich dieses Kind vielleicht sogar noch identifizieren? Ist das eine spezielle Person oder ist das eine Serie, die vielleicht schon vor Jahren abgedreht worden ist? Da kann man, sicher muss man auch hinschauen, aber die kennt man vielleicht. Aber hier in dem einen Fall geht es dann um vielleicht ein Anhalten oder immer noch andauernden Missbrauch und man muss gucken, sind da noch andere Kinder betroffen?
Ich stelle mir das aber sehr schwierig vor, solche Bilder zu sehen, auch wenn sie natürlich ein Profi sind und das ja jetzt auch schon einige Zeit machen. Und angenommen, ich sehe jetzt etwas sehr, sehr Simples irgendwie in so einem Video oder auf einem Foto und sei es ein bestimmter Stift zum Beispiel und ich sehe den dann in meinem Alltag irgendwo auf dem Tisch liegen. Ich persönlich stelle mir vor, dass es unheimlich schwierig ist, nicht sofort diesen Gedanken wieder zu haben, das habe ich in dem Video gesehen oder das habe ich auf dem Foto gesehen.
Es kann natürlich sein, dass Sie Sachen aber auch bei anderen Ermittlungen dann wahrnehmen, wo Sie dann denken, ach, das habe ich ja da gesehen. Natürlich wäre es hilfreich, wenn Sie das schaffen, Ihr Gehirn so ein Stück weit zu trainieren, dass Sie vielleicht auf diese Triggerreize dann nicht reagieren. Und da gibt es sicherlich auch Möglichkeiten, um sich ein Stück weit, bevor man nach Hause geht, von den Dingen zu lösen, um zu sagen, jetzt kann ich auch... Na, wenn man sich jetzt einfach nur vorstellt, jemand würde duschen gehen, dann ist er sauber anschließend. Und so können Sie sich das vielleicht vorstellen, wenn er dann gewisse Techniken anwendet, um nach Hause zu gehen, um dann vielleicht sauber und nicht mit den ganzen Eindrücken nach Hause gehen zu müssen, die er da gesehen hat auf den Videos. Wäre fatal. Es könnte keine Mutter, kein Vater, also nach Hause gehen mit ruhigem Gewissen.
Ja, das stelle ich mir unheimlich schwierig vor. Ich habe ja vorhin auch schon erzählt, dass Sie natürlich auch Gespräche mit Kindern führen, mit Kindern, die auch selbst Opfer waren. Wie hart ist das, so einem Kind gegenüberzusetzen? Oder würden Sie sogar sagen, Sie haben schon das ein oder andere Kind getroffen, von dem Sie was lernen konnten?
Das ist jetzt eine schwere Frage, die ich mir noch nicht so gestellt habe.
Dafür stelle ich sie ja jetzt.
Ja, okay. Natürlich ist das immer eine Herausforderung, weil wir kennen die Kinder ja nicht im Detail, wie die Eltern die Kinder kennen. Und deswegen muss man auch vorher überlegen, wer hört denn jetzt so ein Kind an? Und ein Kind anzuhören ist schon eine schwierige Aufgabe, wo man auch für gut ausgebildet sein muss.
Also das heißt, da achtet man auch drauf, dass da jetzt nicht irgendein, in Anführungsstrichen, irgendein Ermittler kommt, sondern jemand, der auch was das angeht, wirklich Ahnung hat und vielleicht sogar auch darin trainiert wurde, ausgebildet wurde.
Ja, das ist eine der Sachen, die ich tatsächlich dann auch in der Fortbildung unterrichtet habe oder fortgebildet habe. Es gibt da Seminare zu, wo man lernt, mit Kindern zu reden, also Kinder anzuhören, in Anführungszeichen, wo die Technik und die Kompetenz halt vermittelt wird und die man auch selber dann proben muss. Und natürlich ist es in der Praxis immer, jeder Fall ist einzeln und einzigartig und jedes Kind ist einzigartig und da muss man sich natürlich drauf einstellen.
Ja, aber umso wichtiger und auch umso schöner zu wissen, dass ein Kind sozusagen nicht in so einen Verhörraum kommt und dann wird es angehört, sondern dass da schon auch Leute hinterstehen, die wissen, wie eben ganz konkret mit einem Kind umzugehen ist, ne? Und was es dann vielleicht sogar in dem Moment braucht oder wie man darauf zu hören hat. Wie sind denn Gespräche, wenn ich fragen darf, mit Eltern von Opfern? Haben Sie die auch? Müssen Sie die führen?
Ja, die müssen auch geführt werden, weil es ist ja wichtig, insbesondere zu erfragen, wie hat das Kind überhaupt das mitgeteilt? Mhm. Und dann in der zweiten Instanz natürlich auch zu fragen, was hat denn der Vater die Mutter gefragt? Wie hat die gefragt? Weil eine Befragung kann durchaus suggestiv sein. Also suggestiv in der Form, dass man insbesondere jungen Kindern Fragen stellt, die vielleicht aufgrund dieser jungen Lebensjahre halt vielleicht als eigenerlebtes wahrnehmen können. Also dass wir tatsächlich nachvollziehen können, wie ist die Situation gewesen, als es das erste Mal geschildert worden ist, was ist gefragt worden. Also da werden auch die Eltern zu befragt, also zu vernommen und das kann auch sehr umfänglich sein.
Herr Enger, falls jetzt da draußen jemand ist, der sagt, ich finde das unglaublich spannend, ich finde das ist eine wichtige Arbeit, ich könnte da aus welchem Grund auch immer einen Beitrag dazu leisten. Wie macht man das am besten? Meldet man sich jetzt einfach bei der Polizei in Krefeld oder sagen Sie, so einfach geht das nicht?
Also einen Beitrag leisten dazu, ist immer die Frage, wie der Beitrag natürlich aussieht. Ich glaube einfach, jeder sollte, wenn er Gedanken hat, dass da ein Kind missbraucht wird, versuchen, sich Hilfe zu holen. Sich nicht alleine mit der Situation da zu beschäftigen. Man kann das dann immer thematisieren und besprechen. Das wären zum einen die Jugendämter, die mir da dazu einfallen natürlich. Mhm. Oder wenn es konkreter wird, natürlich auch an die Polizei heranzutreten. Mhm. Dass man sagt, ich habe die oder die Feststellung gemacht.
Und was, wenn es eine Vermutung ist?
Das ist natürlich dann die Frage mit der Vermutung bei der Polizei ein bisschen schwieriger, da gebe ich Ihnen recht, ob man das denn so direkt macht. Aber dann wäre vielleicht das Jugendamt der erste Ansprechpartner. Die haben eine Stelle für Hilfe bei sexuellem Missbrauch, mit denen wir auch eng zusammenarbeiten. Die würde ich da sicherlich dann vielleicht kontaktieren und die nehmen auch mit uns Kontakt auf. Also das ist keine Sache, die im Sand versandet, also versickert, sondern das wird schon ernst genommen. Das ist ein ganz sensibles, wichtiges Thema und jeder sollte sich berufen fühlen, tatsächlich genau hinzuschauen.
Mhm. Ich erwische mich manchmal in Momenten, wo ich mir so denke, irgendwie finde ich das komisch, das, was ich jetzt gerade sehe. Ne? Und sei es irgendwie, dass ich irgendwo unterwegs bin, es ist ein schöner sonniger Tag und ich sehe dann irgendwie Kinder spielen und jemanden dort sitzen, der augenscheinlich keinen Kontakt zum Beispiel mit einem bestimmten Kind hat. Und jetzt will ich natürlich nicht durchdrehen. Ich will die Polizei nicht gleich anrufen, nur weil ich irgendwie eine Person nicht zuordnen kann. Deswegen fällt es mir so schwer, diese Situation einzuordnen. Und daher auch die Frage, ja, an wen wende ich mich da? Ne? Glauben Sie, dass wir uns verrückt machen? Glauben Sie, es ist besser, vielleicht doppelt hinzugucken, statt einmal wegzuschauen, was einem peinlich ist, wenn es dann ja doch nicht richtig war?
Also ich finde, jeder hat auch ein Stück weit im Rahmen der Zivilcourage eine eigene Verantwortung. Wenn ich etwas beobachte, wo ein Kind nicht in der Lage ist, sich selber zu helfen, weil einfach die Situation so ist, dann muss ich als Erwachsener vielleicht auch mal fragen, hallo, kennen Sie dieses Kind oder... Kennst du den Mann jetzt hier überhaupt? Also das würde ich schon erwarten, dass ein Erwachsener das machen kann. Auf jemanden zugehen ist ja nur einfach mal zu zeigen, hör mal, ich kriege das mit, was da passiert. Ich habe so eine ähnliche selber Beobachtung gemacht, wo jemand Wildfremdes an Kinder Visitenkarten verteilt hat. Das ist ja nicht normal, dass ein erwachsener Mensch sowas macht. Dann kann man den auch mal ansprechen. Und erst wenn dann die Situation natürlich so wäre, dass die noch darüber hinaus skurriler werden würde, muss man vielleicht auch einfach mal die Polizei anrufen. Also dafür gibt's auch die Polizei.
Ja, und ich glaube, da muss man auch keine falsche Scheu haben oder eine Scham haben. Und ich fand das auch sehr wichtig, was Sie gerade gesagt haben, dass man ja auch, also man kann ja auch schon damit anfangen, dass man diesen Leuten oder einer Person signalisiert, ey, ich stehe hier und ich sehe und beobachte und ich werde jetzt hier nicht weggehen. Ne? Das ist ein zwar sehr simpler Tipp eigentlich, aber er erscheint mir umso logischer, jetzt wo wir auch nochmal darüber gesprochen haben. Man ist ja manchmal auch ein bisschen eingeschüchtert in solchen Situationen, obwohl man weiß, ey, man muss jetzt konzentriert dabei bleiben und sich das Ganze angucken. Was brauchen Sie, Herr Enger? Was braucht Ihre Ermittlergruppe, damit Sie vernünftig und gut arbeiten? Was können wir tun, um Ihnen das Leben leichter zu machen, beziehungsweise die Arbeit leichter zu machen?
Also ich würde mich freuen, wenn Eltern sich mit ihren Kindern beschäftigen, also sprich denen das Gefühl geben, du kannst mir vertrauen, du kannst dich an mich wenden, wenn du irgendein Problem hast. Auf der anderen Seite auch gerne, dass die Eltern sich ein Stück weit für die Smartphones ihrer Kinder interessieren, vielleicht mal draufschauen, mit wem die denn alles schreiben, ne, wer der Chatpartner ist und vielleicht auch die Einstellungen da mal ein bisschen ändern, also dass man sagt, nur Freunde können Freunde irgendwo hinzufügen.
Ja.
Also ein Stück weit eigentlich nur der Aufgabe nachkommen, die ich als Erziehungsberechtigter habe. Das wäre schon sehr hilfreich. Mhm. Vielleicht die Kinder nochmal darauf hinweisen, bitte schickt keine selbstgemachten Filme an irgendjemanden, sonst weiß die ganze Schule nachher, dass das so gewesen ist. Das würde uns schon helfen.
Mhm. Damit fängt es nämlich auch schon an, ne? Dass man glaubt, man macht sich da irgendwie zu zweit, man schickt sich da irgendwie Fotos hin und her. Man denkt ja nicht darüber nach, wo das alles landen könnte. Ne? Das ist natürlich ein großes Problem und umso wichtiger natürlich auch, dass wir darüber sprechen. Mhm. Eine letzte Frage habe ich, denn tatsächlich haben wir gar nicht mehr so viel Zeit, Herr Enger. Wir haben viel gesprochen. Vielen Dank jetzt schon mal dafür. Wie lange werden Sie diesen Job wohl noch machen?
Oh, ich hoffe, dass ich den noch ein paar Jahre machen darf. Also ich habe noch ein bisschen bis zu meiner Pensionierung. Also das würde ich gerne noch ein bisschen weitermachen.
Mhm.
Also eine zeitliche Aussage kann man da immer schwer treffen.
Ja, ist das tatsächlich so, dass man sagt, ach, so eine Aufgabe, die kriegt man schon gewuppt, wenn man einmal so sozusagen drin war? Oder würden Sie sagen, man hat schon so ein... Ja, gewissermaßen eine Art Haltbarkeitsdatum. Ich stelle mir das unheimlich schwer vor und es beeindruckt mich sehr, mit was für einer Ruhe Sie irgendwie dieses ganze Thema auch betrachten können. Gott sei Dank.
Ich kann mich jetzt nur für mich selbst, da kann ich ja sprechen. Also ich mache das gerne. Mir gibt das ein Gefühl der Genugtuung, dass ich da was leisten kann, was tatsächlich sinnvoll ist. Und auch andere Kollegen oder Kolleginnen machen ja wichtige und wesentliche Ermittlungsdinge. Ich würde das gerne weiterführen und immer dann, wenn jemand sagt, es wird jetzt schwierig für mich, dann ist das ein Punkt, wo man nochmal genau drauf schauen muss, ob das dann tatsächlich von der Kollegin, dem Kollegen weitergeführt werden
darf. Aber Herr Enger, da kann ich Ihnen sagen, ich bin auch froh darüber zu wissen, dass wir da bei dieser Ermittlungsgruppe jemanden auch wie Sie da sitzen haben. Ne? Also eben jemand, der, ja, Sie strahlen eine Ruhe aus, die einem irgendwie das Thema ein bisschen leichter macht und man fängt an, selber nachzudenken. Vielen, vielen Dank, dass Sie heute hier waren und vielen Dank für Ihre Arbeit.
Ich danke Ihnen für die Möglichkeit, da heute mal was sagen zu dürfen.
Gerne. Bis bald.
Der Talk am Sonntag. Immer sonntags zwischen 13 und 14 Uhr bei Welle Niederrhein. Und jederzeit online auf welleniederrhein.de.